Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr sitzt hier ein außergewöhnlicher, ungewöhnlicher Mensch und hat uns 8 Songs aus seinem Leben mitgebracht, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und wer hier heute sitzt, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Pari Rohi, 27, iranisch-niederländische Moderatorin, Model und erfolgreiche Bloggerin. 5 Sprachen spricht die junge Frau fließend und mit Farsi geht's los. Denn Parham, kurz Par genannt, kommt im Iran zur Welt. Und zwar als Junge. Das Kind liebt den Schminktisch seiner Mutter und trägt gerne Kleider. Aber bald ist dafür keine Zeit mehr, denn die Mutter schnappt ihre Kinder und flüchtet vor der unglücklichen Ehe und dem fundamentalistischen Regime ihrer Heimat in die Niederlande. Notunterkünfte, Flüchtlingsheime, nach 4 Jahren eine Wohnung. Der junge Paar, der doch eigentlich ein Mädchen ist, wird in der Schule gehänselt. Das Nachtleben und die Drogen machen es nicht besser. Und dann die Erlösung. Eine Hormontherapie, mit 19 endlich die geschlechtsangleichende Operation. Wer Pari heute kennenlernt, verliebt sich in eine bildschöne Frau, die Geist und Humor besitzt und ihre bislang noch kurze, aber intensive Lebensgeschichte aufschrieb, um anderen Menschen in vergleichbaren Situationen zu helfen. Pari ist ein temperamentvolles Gewitter und wir freuen uns jetzt auf Blitz und Donner an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Freut mich.
Wir sind uns jetzt zum ersten Mal begegnet, aber in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir natürlich ein paar deiner Videos angesehen, der Geschichten, die du erzählst, der Tipps, die du gibst und so weiter und bin in etwa darauf vorbereitet, auf dieses Temperament und diese Energie.
Und
wie wir eben schon gesagt haben, gar kein Zweifel, vor mir sitzt eine Frau.
Ja, das hoffe ich, dass du das so mitbekommst.
Absolut.
Okay.
Und nichtsdestotrotz möchte ich von dir, da wir durch dein Leben gehen und auch die Zeit streifen, in der du noch zumindest im Pass eingetragen ein Junge warst, wie ist die für dich angenehmste Bezeichnung? Ist es also Transfrau ist so ein Wort, das ich finde es...
Aber für jetzt oder für damals meinst du?
Damals?
Damals war ich ein kleiner Junge und bis dass ich mich dann für meinen Weg entschieden habe und ich bin meinen Weg gegangen. Aber ich bin eine sehr stolze Transfrau.
Transfrau ist das, was du jetzt... Also muss das Trans davor stehen?
Naja, das ist eigentlich ein bisschen für meinen eigenen Schutz, weil ich habe immer, wenn ich sage, ich bin eine Frau, dann bekommst du immer die Haters, die sagen, du kannst dich doch nicht mit einer Frau vergleichen und ich habe so viel Respekt für eine Frau. Deswegen ist es für mich auch gut, um in die Box hingestellt zu werden als Transfrau. Das ist prima.
Warum hast du so viel Respekt vor Frauen?
Weil ich bin durch eine Frau gemacht worden. Ich komme aus einer Frau und mein großes Vorbild ist meine Mama. Und deswegen habe ich sehr viel Respekt vor Frauen und vor eine Cis-Frau, eine biologische Frau.
So, jetzt geht es nämlich schon wieder los mit diesen Bezeichnungen, die mir gar nicht bekannt waren.
Mir auch gar nicht. Schon seit ein paar Monaten, dass ich mich ein bisschen da rein so konzentriert habe. Und ich lerne auch jeden Tag. Das heißt nicht, weil ich eine Transfrau bin, dass ich alles weiß und über alles informiert bin. Ich lerne auch und seit ein paar Monaten weiß ich auch, dass eine biologische Frau eine Cis-Frau heißt.
Und ich merke, dass es mir jedes Mal so einen kleinen Stich versetzt, wenn du Transfrau sagst, weil es klingt, denn ich habe das Gefühl, du fühlst dich komplett als Frau.
Ja, aber ich würde dich erzählen, wieso du das Gefühl bekommst. Ja. Das ist so, weil wir für Jahre in den Medien als Witzfiguren und als was Schlimmes dargestellt sind. Das Wort Trans, wie auf die Straße Transe, ist als was Schlimmes bezeichnet worden. Das bedeutet, das ist wie ein Bad Word. Bei mir zu Hause war Trans nicht was Schlimmes. Das ist irgendwas, weil du stolz auf sein kannst. Deswegen kann ich mit voller Stolz sagen, ich bin eine Transfrau. Aber ich kann verstehen, dass für viele das schwierig ist, um zu sagen, weil die glauben, dass ich mich dafür schäme oder dass du mich damit beleidigst. Oder?
Ja, vielleicht gar nicht unbedingt. Ich kann nachvollziehen, was du gerade erklärt hast. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun. Aber da muss auch jeder seine eigene Einstellung zu finden. Vergleichen wir es mal mit künstlicher Befruchtung. Ja? Also ich kenne einige Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Frauen, die tatsächlich durch in vitro schwanger wurden. Und dann heißt es, ist es denn auf natürlichem Wege? Ach so, es ist so entstanden, so. Wo ich dann denke, letztendlich ist es doch völlig egal. Ja. Also wie ist sie schwanger geworden? Ach so. Als wäre es jetzt so ein riesengroßer Unterschied, denn das, was dabei rausgekommen ist, ist ein Kind, das genauso ist, als würde es durch Sex entstanden sein. Ja. Und du bist eine Frau, die inzwischen, die tatsächlich es im Kopf, im Herzen immer schon war. Und du musstest ein paar Wege gehen und ein paar Dinge erleben. Mhm. Und jetzt bist du es. Und es, deswegen ist, glaube ich, dieses Trans immer so wie so eine, wie so ein kleines in Klammern setzen, von dem ich finde, dass es gar nicht mehr nötig
ist. Dass es so ist, dass man sich für entschuldigen muss oder so. Vielleicht meinst du das so. Mir persönlich stört das gar nicht. Frau, Transfrau, Donkey, Hund, egal wie Leute mich benennen möchten, Unicorn. Ich bin einfach ich bin Pari und so stelle ich mich vor. Und wenn Leute Interesse haben an meiner Geschichte, sage ich, ich bin eine stolze Transfrau. Punkt.
Okay. Ich denke, irgendwann wirst du einfach sagen, ich bin eine Frau. So.
Ja.
Und oder wahrscheinlich musst du es nicht mal mehr sagen, weil man es einfach merkt und sieht und weiß.
Oder wenn, ich hoffe, dass es einem in ein paar Jahren ganz egal ist, was meine Geschichte ist oder für Transleute. Das ist, wir sind, wie wir jetzt sind und so muss das sein. Aber ich bin noch auf dem Weg, dass ich Leute leider ausbilden muss über meine Community und gerade gehört das sich dabei, dass ich das so erklären muss.
Ich wohne ja auch nicht in deinem Kopf. Ich habe deinen Leidensweg nicht mitgemacht. Ich habe deine Erfolgserlebnisse. Ich kann das nur nachlesen in etwa und du wirst uns ein bisschen was davon erzählen. Ich habe nur gerade bei diesem Satz, als du sagtest, ich respektiere alle Frauen oder so.
Genau.
Wie hast du es so formuliert?
Genau.
Dass ich denke so, das ist zum Beispiel ein Satz, den ich so gar nicht sagen würde. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu sagen, weil ich weiß, dass es durchaus auch ein paar Frauen gibt, die ich nicht respektieren muss, weil sie schlechte Menschen sind oder weil sie, keine Ahnung, blöde Sachen gemacht haben.
Ja. Aber Gott sei Dank sind großen Teils von den Frauen sehr tolle, starke, mutige Menschen.
Aber überhaupt Menschen, oder?
Ja,
also ich meine, man mag Männer oder Frauen oder alles, was dazwischen ist, weil sie einen guten Charakter haben und die scheiße sind, sind einfach scheiße. Egal, ob
darf
sie trans
scheiße
sind.
Sagen?
Ja.
Okay,
wie oft möchtest du es sagen ungefähr?
Ich passe immer auf. Ne? Meine Sprüche ist immer am Ende meines YouTube-Videos, keep it classy. Ich muss das ein bisschen classy behalten heute.
Gut, versuchen wir es. Ich will dir die richtigen Bälle zuspielen.
Gut.
Fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast.
Gerne.
Von
Heide.
Gut, sag uns was über das Lied, über die Künstlerin.
Ja, Heide ist eine sehr, sehr bekannte Sängerin in Iran gewesen früher. Sie ist wirklich das Gesicht von der 50er, 60er, 70er, 80er und dann ist sie leider gestorben in Amerika. Sie ist riesig wie eine Göttin. Ihre Stimme ist unglaublich und bei uns zu Hause wird sie immer gedreht. Meine Mama ist ihr auch sehr ähnlich. Meine Mama singt auch sehr gerne und ihre Songs, das ist für mich zu Hause. Wenn ich das höre, dann wärmt mein Herz auf. Das ist wirklich, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ich liebe diese Frau so sehr. Und viele Perser, viele iranische Menschen, auch arabische Leute, die kennen diese Frau und sie ist wirklich eine unglaublich schöne, starke, wunderbare, liebe Frau. Und leider ist sie gestorben, weil sie ist aus Iran, sollte sie weggehen in 79. Und sie ist an Herzproblemen ist sie in Amerika gestorben. In den 80er, weil sie hat ihre Heimat so vermisst. Und sich aus Trauer ist sie gestorben, wirklich.
Worüber singt sie hier in diesem Lied?
Sie singt, the title ist Shana Hayat Rubaroye Geri Kanadu. Deine Schulter liebe ich, um mich darauf auszuweinen. Und es ist so poetisch und so schön. Ich möchte, dass ihr alle mithört und das Gefühl mit mir mitspürt, weil das ist wirklich schön.
Pari Rui ist hier, Moderatorin, Model, Bloggerin.
Vloggerin. Vloggerin. Vloggerin ist jemand, die schreibst und Vloggerin ist jemand, die mit der Kamera vloggst. I'm a vlogger.
Jetzt ist das Zweite, was ich von dir lerne.
Ja.
Ich habe nämlich vorhin, als wir uns kennenlernten, hast du gesagt, ja, ich habe hier früher in der Gegend, du hast es natürlich mit deinem wunderbaren holländischen Akzent ein bisschen gesagt. Wie hast du es gesagt, wo du gewohnt hast?
Im Friedrichsgracht.
Und dann habe ich so gesagt, oh süß, da sagt sie Friedrichsgracht. So, da merkt man, dass sie so lange in den Niederlanden gelebt hat. Das heißt doch Friedrichstraße. Und dann hast du gesagt, nee, es gibt hier die Friedrichsgracht.
Ja. Hinter des Auswärtigen Amtes, da habe ich früher gewohnt.
Ich hatte es nicht
gehört. Alteste Brücke von Berlin, geh vorbei und sieh das dich an, es ist sehr schön. Ja.
Da musst du dich doch gefreut haben. Ich kenne niemanden in Berlin, der an einer Gracht wohnt.
Nein,
ja?
Das war immer mein Wunsch, ne? Das ist passiert. Traum kommen aus.
Ja, als die Musik eben lief, haben wir darüber gesprochen, über so Träume. Und ich habe auch gesagt, nicht zu viel erzählen, weil das brauchen wir gleich noch in der Sendung.
Ja.
Du glaubst tatsächlich daran, dass die Dinge, dass die Dinge schneller in Erfüllung gehen oder überhaupt nur in Erfüllung gehen, wenn man sie ausspricht, ja?
Auf jeden Fall. Für mich persönlich, ich habe das von Kind, als kleines Kind immer gelernt von meiner Mutter. Sprech deine Traumen aus. Auch wie bekloppt die auch anhören für Leute. Sprech die aus. Und alles, was ich erreicht habe in meinem Leben bis heute, ich wusste vorher, dass als junges Kind, dass das passieren würde. Das war mein Tröst immer. Und ich habe das immer ausgesprochen. Und jetzt mit 27 stehe ich hier und lebe meinen Traum, weil ich das immer ausgesprochen habe. Auch heute hier zu sitzen, ich bin oft hier bei euch vorbeigelaufen, habe ich an die Tür geguckt und es stand dann groß die Namen. Da dachte ich, einem Tag würde ich hier auch ein Interview geben. Wird passieren. Und jetzt sitze ich hier.
Jetzt ist sie hier, wunderbar. Okay, die erste halbe Stunde von diesem Interview ist leider schon fast um. Ich möchte Sie bitten und ich rate Ihnen, dran zu bleiben. Wir bekommen hier so viele verschiedene Lebensgeschichten in einer eigentlich erzählt. Also insofern ist es wirklich ziemlich interessant, was du zu erzählen hast, Pari. Jetzt aber erstmal die Geschichte zu Britney Spears und Crazy.
Oh
wie hat es denn dieser Song auf deiner Liste geschafft?
Als junges Kind habe ich immer Britney so geliebt. Ihre Klamotten, ihre Tänzen, ihre Stimme. Und in mein kleiner 1x1-Zimmer in Bildhoven habe ich immer...
Das ist bei Utrecht.
In Utrecht, ja. Habe ich immer Britney angehabt in mein kleiner Kassette-Recorder. Und dann habe ich getanzt. Ich habe nur getanzt und die Tür zugemacht, dass keiner reinkam. Und ich habe getanzt und geplaybackt. Und ich bin nach ihrer Konzerte gegangen als Kind und ich habe die so geliebt. Und deswegen das Nummer Crazy ist für mich ein Song, wenn ich denke, wenn ich klein, jung war und in meine kleine, witzige Zimmer getanzt habe. Deswegen, da steht die Song für.
Bist du eigentlich eine Generation, Jahrgang, ich muss noch mal ganz kurz gucken, 89?
Ja. Oh Gott, wir waren noch ohne Handy und
nee, das ist total klar. Also ja. Ich bin ja nicht gerade erst aufgetaut worden, klar. Aber hast du Poster an den Wänden
gehabt? Oh mein Gott, nur Spice Girls und Britney und nur Pferden und
Pferden?
Ja.
Wer ist Pferden?
Horses.
Ach, Pferde.
Pferde.
Pferden. Okay, Pferden. Geile Gruppe, Pferden. Gut, aber wir hören jetzt Britney Spears.
Crazy.
Crazy. Pari Rohi ist heute hier mit ihrer ziemlich interessanten Lebensgeschichte. Du bist im Iran zur Welt gekommen, 1989, als Parham Robabe.
Nein, nur als Parham. Das war's.
Was ist denn Robabe?
Robabe ist der Mutter von meiner Mama. Und sie war eine Russin. Sie ist in der Zeit von dem Kommunismus damals nach dem Iran geflohen mit ihrem Papa und ihrer Geschwister. Das ist ziemlich lange her. Dann sprechen wir über die 30er, glaube ich.
Mhm.
Und ihr Name war Robabe. Und Robabe ist ein Musikinstrument, ein persisches Musikinstrument. Und ich habe so viel Liebe immer für ihr gehabt. Und ich war ihre Lieblings. Und deswegen, da hatte meinen Namen entschieden. Und dann habe ich gesagt, ich bin immer Pari und Par genannt worden. Robabe möchte ich, weil ich möchte meine Oma sehr bei mir trägen. Ja.
Warum konntest du dir den Namen selbst, also kann man sich den Namen selbst
aussuchen? Ja, das darf man dann, wenn du deine Passport änderst oder dein Geschlecht wird angepasst in deine Geburtszertifikat, kannst du deinen Namen dann ändern.
Das ist ja super, okay.
Ja, ja.
Also ich schicke gleich mal voran, ich bin auf Pari aufmerksam geworden, weil sie ihre Autobiografie herausgebracht hat. Du hast es in Kombination gemacht, die hat eine Journalistin geholfen.
Ja, Friederike Brost, sie war die Ghostwriterin und soll ich die Geschichte erzählen?
Oder? Ich überlege gerade, was schlauer ist, ob wir jetzt schon von dem Buch erzählen. Ich will einfach nur sagen, alles, was wir jetzt besprechen, geht nicht so sehr ins Detail wie dieses Buch. Und es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mir wirklich Freude gemacht, es zu lesen, weil es auch gut geschrieben ist. Ja. Teilweise ist es so, dass Menschen, wenn sie Biografien schreiben dürfen oder sie herausgegeben werden mit Ghostwritern oder so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist vielleicht eine interessante Geschichte, aber leider krankt es so ein bisschen an der Erzählform. Mhm. Und das ist wirklich, ich finde, wie ein guter Roman geschrieben.
Auch ihr erstes Projekt, ne, mit Schreiben, das hat sie noch nie gemacht. Deswegen vielleicht, dass es so sympathisch übergekommt, weil das für ihr auch das erste Mal war.
Und trotzdem würde ich sagen, wir werden es jetzt einfach mal so machen, dass wir uns, wenn wir auch ganz viel auslassen müssen, so ein bisschen durch dein Leben bewegen. Ja? Du hast einen älteren Bruder, der ist wie viele Jahre älter?
3 Jahre älter.
Fang an. Wann setzt dein aktives Erinnern ein? Wie alt bist du ungefähr?
Ich habe Erinnerungen bis von 3 Jahren, dass ich in Iran hinter dem Auto von meinem Papa sitze, liege oder der Geruch von der Straße in Teheran oder dass wir abgeholt sind durch Nannies oder zu die eine Nanny, die dann immer mir die eine Schokolade gegeben hat oder so. Solche kleinen Erinnerungen habe ich dann. Mhm. Aber das, wenn ich mich bewusst war, als Kind, dass ich mich in die weibliche Geschlecht verhalten habe, lass du sagen, Lippenstift auftragen von Mama oder Kleidchen tragen, da war ich schon so Ende 3, Anfang 4 Jahre alt.
Das ist immer noch wahnsinnig jung.
Ja.
Und deine Mutter hat dir auch ein bisschen geholfen, muss man auch noch sagen, kurz nochmal Klammer auf und Klammer zu für das Buch. Mhm. Deine Mutter selbst ist auch eine Frau mit einer sehr, sehr interessanten Lebensgeschichte. Ja. Ich glaube, die hat auch vor, ihr Leben oder ist dabei, auch ihr Leben aufzuschreiben für sich oder für andere.
Ja, ich habe ihr immer angemutigt, um das zu machen. Mama, mach es. Und jetzt seit ein paar Monate hat sie damit angefangen und ich hoffe natürlich, dass das ein Projekt wird, was in die nächsten Jahren rauskommt, aus einem Buch oder ein Novel oder irgendwas.
Und sie konnte dir sicherlich auch helfen, deine ganze Kindheit noch so ein bisschen zu rekonstruieren.
Sehr viel.
Ne?
Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, um sehr viele Erinnerungen, die ich nicht mehr hatte, aufzubringen und ja, sie hat uns sehr geholfen mit dem Buch. Ja.
Also der kleine Paar damals noch liebt es, sich zu schminken und auch Mädchenkleider zu tragen, und was das Schönste daran ist, wird gar nicht daran gehindert.
Nein. Weil als Mutter möchtest du, dass dein Kind glücklich ist. Das an meiner Mutter war das wichtig, ein glückliches Kind zu haben. Mhm. Egal, wie ich mich verhalten habe oder gekleidet habe. Das muss verständlich sein. Ich verstehe nicht, dass ein Kind muss man freilassen. Lass es Erde fressen, pink tragen, mit Puppen spielen, mit Autos spielen. Lass ein Kind sich entwickeln. Und so hat meine Mama immer gedacht.
Deine Mutter hatte einen Freund, ich weiß nicht, ob der eine Rolle gespielt hat, oder einen Bekannten, der als Psychologe gearbeitet hat und der das wahrscheinlich auch noch unterstützt hat.
Ja, das war die Papa von Tara gewesen. In das Buch haben wir auch ein Bild von mir in ein weißes Kleid. Das war immer bei Tara zu Hause. Ich habe ihre Kleider getragen und ihr Vater hat gesagt, lass das Kind entwickeln. Vielleicht in ein paar Jahren möchte sie das gar nicht mehr und spielt sie mit Autos und trägt sie Jungsklamotten. Lass es frei. Und ja, das hat meine Mama gemacht.
Deine Mutter werden wir besser kennenlernen, deinen Vater leider nicht. Also du hast ihn auch, glaube ich, seit damals nicht wieder gesehen, oder
nein,
doch?
Nein, nicht mehr gesehen, nicht mehr von gehört. Von Geschichte habe ich gehört, dass er gestorben ist und so viele Drogen und er ist bergab gegangen. Ja.
Stell uns doch deinen Vater vor, also das, was du erinnerst.
Mein Vater war ein sehr junger Mann, die sehr früh in sein Leben... Er kam nicht aus guten Verhältnissen, er kam aus sehr einfachen Verhältnissen und er hat sehr früh gelernt, mit Geld hast du Macht und mit Macht kannst du alles erreichen, was du möchtest. Er hat sich von Pilot nach, wie heißt das?
Architekt ist er doch
Architekt
auch gewesen, ne?
In der Marine, er hat sich immer hochgearbeitet. Mhm. Und du musst dich vorstellen, auf ein sehr junger Alter, Anfang 20er, dass du so viel Verantwortung aufnimmst und dann noch eine Frau dabei. Und Kind, er ist kaputt gegangen an die Druck am Ende. Das kann ich jetzt als junge Frau sehe ich das, was ihm kaputt gemacht hast. So viel Druck, so viel Macht, so viel Geld. Und er hat von 0 nach 100 in alles, was er gemacht hat. Aber ein sehr fleißiger Mann. Und das ist die Charakter, die ich von ihm mitgenommen habe, ist, dass wir sind immer sehr fleißig. Und meine Mama sagt immer, es ist unglaublich, dein Papa hat immer aus Silber Gold gemacht und das kannst du auch. Und das ist das, was ich von meinem Vater gelernt habe. Mhm. Das träge ich in mich. So war mein Vater. Und er war nicht ein Familienmann. Ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder, aber ich genieße draußen und was ich draußen mache, geht dir nichts an. So meine Mama war dann seine Antwort immer. Und meine Mutter konnte auch ein gutes Leben haben und da bleiben. Und ihr Mann konnte fremdgehen und Drogen gebrauchen. Aber meine Mutter wollte die Umgebung nicht für mich und meine Bruder. Und das ist bis auch das Punkt, dass mein Vater meine Mutter misshandelt hat und geschlagen hat. Und das war immer so viel. Und das wollte sie nicht für ihre Kinder. Mhm. Das ist nicht gut für Kinder, um das zu sehen, in so ein Leben aufzuwachsen. Mhm. Und leider kann in Iran eine Frau nicht einfach eine Scheidung anfragen und ihre Kinder behalten. Deswegen, was das die Grund, dass meine Mutter am Ende gesagt hat, ich muss hier weg.
Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, ich glaube, dass Ehebruch tatsächlich mit dem ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, mit dem Tod durch Steinigen. Also ich meine, Männer werden, glaube ich, bis zur Hüfte eingegraben und dann mit Steinen.
Ich muss ehrlich sagen, mit politischen Sachen beschäftige ich mich nicht und irgendwas, weil ich keine Ahnung von habe, rede ich nicht über. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es, Fremdgehen und solche Sachen, das ist nicht erlaubt und das ist schlimme Strafen hast du dafür. Meine Mama war immer sehr treu. Mein Vater war der Mann, die fremdgegangen ist und schlimme Sachen gemacht hat. Aber er war ein Mann. Und Männer dürfen sowas. Frauen dürfen das nicht. Und das ist die Ungleichheit, die du da hast.
Deine Mutter war sehr mutig, denn eines Tages ist sie mal abgehauen. Sie konnte nicht mehr.
Ja.
Das muss für dich und deinen Bruder fürchterlich gewesen sein. Ihr wart sehr klein noch.
Ja.
Sie hat es nicht ertragen.
Nein.
Und wahrscheinlich ist das auch eine Sache, die wie so ein kleiner Schatten auf ihrer eigenen Biografie liegt, kann ich mir vorstellen, dass sie sich das vorwirft. Sprecht ihr da heute drüber?
Ja, nein. Es hat mich so in die Weise geschädigt, dass sie weggegangen ist, dass ich bis heute noch die Verlassungsangst habe mit Menschen oder mit Geliebten. Aber ich nehme sie das nicht übel. Sie konnte nicht mehr. Mhm. Wenn ich sehe, was mein Vater ihr alles angetan hat, sie ist auch nach ein paar Monaten wieder zurückgekommen, weil sie konnte nicht ohne ihre Kinder. Ich nehme ihr das gar nicht übel. Und ich rede da auch nicht übel mit ihr, weil ich möchte ihr nicht die Schmerz wieder zurückgeben. Ne? Ich weiß, sie tragt das. Das ist ihre Schmerz. Und ich weiß, dass sie sich bis ihre Tod mit solchen Sachen beschäftigt. Von was habe ich meine Kinder damals angetan, um ein paar Monate wegzugehen? Es ist passiert.
Mhm. Ja, es wäre, ich glaube, wahrscheinlich, wenn sie den Wunsch... Wenn sie das hätte realisieren können, hätte sie euch ja mitgenommen, was sie auch später gemacht hat.
Genau.
Es hat gar nicht mehr so lange gedauert. Nein. Dann hat sie euch genau geschnappt und ist abgehauen. Dazu kommen wir gleich.
Genau.
Was haben wir denn hier? Billie Holiday hast du mitgebracht, All of Me. Warum dieser Song? Wo ist er dir begegnet?
Oh mein Gott, meine Stiefpapa, seine Mama, meine Stiefoma, das ist eine sehr bekannte persische Künstlerin und Schriftdarstellerin.
Ja.
Und bei ihr zu Hause, sie wohnt in den Niederlanden, dreht sie immer Billie Holiday. Und als junges Kind bin ich immer bei ihr zu Hause gekommen und mit 16 ein Glas Wein mit ihr getrunken. Und wir haben zusammen wirklich eine Hippie-Frau, eine tolle Hippie-Frau. Und mit ihr, sie hat mich malen gelernt und mich äußern gelernt und Farben gelernt.
Was hatte dich, ist das
malen?
Malen und danach?
Mich so äußern, mich
auszudrücken.
Und verschiedene Leute in unserer Gesellschaft, Schwule, Transgender, sie hat alles besprechbar gemacht mit mir. Über Sex habe ich mit ihr geredet, über Kiffen, sie hat mich nie verurteilt in mein Verhalten oder so. Und das war immer toll mit ihr. Ich habe immer Spaß mit ihr gehabt und jedes Mal, wenn ich Billie höre, dann denke ich, ach, oh, mein lieber Omi.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Moderatorin, dem Model, der Vloggerin.
Genau.
Nie gehört. Vloggerin Pari Rohi, die ein Buch über ihr Leben geschrieben hat. Und es gibt so ein paar Meilensteine in diesem Buch. Da ist natürlich die Flucht. Also eine Geschichte, die du erzählst, die sehr aktuell ist, die auch viele Menschen jetzt in der Jetztzeit betrifft. Da sind deine Begegnungen mit Drogen und dem Nachtleben und auch den Gefahren, die damit einhergehen, auch mit einer Form von Missbrauch. Da ist die Geschichte deiner Geschlechtsangleichung. Also im Grunde hast du unglaublich viele Themen. Das erklärt auch, warum du in deinem jungen Alter schon eine Biografie schreiben konntest.
Ja.
Eine Biografie. Vor der Musik waren wir an dem Punkt, wo wir über die Flucht deiner Familie sprechen wollten. Also deine Mutter kam irgendwann an den Punkt, wo sie wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ob es nur an deinem Vater lag oder ob es auch die politischen Umstände waren.
Nein, da kann ich wirklich meine Hand für ihn vorstecken, dass meine Mama hat immer gesagt, Politik ist Politik, haben wir nichts mit zu tun. Und meine Mama liebt ihre Heimat. Sie probiert auch so oft wie möglich zurückzugehen nach ihrer Familie. Aber mein Vater war so ein einflussreicher Mann, dass sie konnte da nicht mehr bleiben. Und Politik, guck mal, jedes Land hat seine Gesetze und seine Regeln. Und ich sage auch nicht, dass Iran perfekt ist in seine Regeln und wie die mit Menschen umgeht. Aber es ist unsere Heimat. Es sind unsere Menschen, unsere Familie, unsere Bekannte. Alles ist da. Am liebsten wird meine Mama da bleiben und da sterben. Aber ja, damals ist das so gegangen. Und jetzt nach 20 Jahren, um einfach zurückzugehen, geht nicht mehr, weil du hast deine Kinder hier, deine Arbeit, dein Leben hast du hier aufgebaut. Mhm. Deswegen geht es nicht mehr für ihr, um zurückzugehen. Und Politik, sie ist jetzt auf ein Alter, es ist ihr egal, wie sie sich, wenn sie auf die Straße geht, so muss sie ein Kopftuch tragen, macht sie das. Sie ist nicht eine alte Frau, eine erwachsene Frau, solche Sachen beschäftigen ihr nicht mehr. Sie möchte nur ihr Leben leben und mit Politik mischt sie sich nicht.
Okay, aber sie klingt, ich meine, was erzähle ich dir jetzt hier über deine Mutter? Gar nicht, aber der Eindruck, den ich bekommen habe, ist der einer Frau, die doch sehr selbstbestimmt lebt. Immer schon, also die tatsächlich auch durch eigene Schicksalsschläge und durch die Kraft und den Mut, den es auch erfordert, ich meine, sie hat sich strafbar gemacht. Sie hat sich strafbar gemacht, indem sie ihre Kinder
mitgenommen hat.
Das ist Kidnapping, sie hat diverse Schleuser bezahlt, also es war eine extrem riskante Geschichte, ne? Gerade weil dein Vater ja auch so viele Beziehungen hatte.
Sie darf auch 10 Jahre nicht zurückgehen, das war auch die Regel, sie ist auch für sehr lange Zeit nicht zurückgegangen, aber jetzt, deswegen, das meine ich auf ihre Alter, meine Mama kann noch die selbstbewusste, starke Frau sein in Iran, das sind so viele Millionen sind davon in Iran, nur weil Männer uns sagen, wie wir uns kleiden müssen, heißt es nicht, dass wir keine Meinung haben in unserer Heimat, das ist doch die westliche Medien, die das so sehen lassen, ne? Dass wir unterdrückte Frauen sind, weil Medien uns sagen oder weil Männer uns sagen, ihr müsst euch so klein, heißt es nicht, dass wir nicht ausgesprochen sind und uns ausdrücken können auf unsere eigene Weise. Ich sag uns, wie ich dort noch lebe. Ne? Es ist, für mich ist, ich gehe immer in Defense, wenn es um Iran geht, weil ich kenne auch andere Seiten von Iran. Und natürlich ist es eine schlimme Sache, wie Frauen da behandelt werden. Absolut. Aber ein Kopftuch ist nicht unser einziges Problem dort.
Ganz bestimmt nicht. Und ich wollte dich auch nicht in so einen Rechtfertigungszwang bringen. Ich glaube immer, egal um welches Regime es sich da handelt, es ist alles hinnehmbar und tolerierbar, wenn jeder Mensch, also Frauen eingeschlossen, die Möglichkeit haben, es zu tun oder es nicht zu tun.
Absolut.
Also jede Frau soll sich verhüllen, soll ein Kopftuch tragen oder auch wenn sie die Entscheidung hat, das zu tun oder es nicht zu tun. Und dann ist das alles in Ordnung. Aber es ist natürlich schwierig, tatsächlich auch für dich. Ich würde es genauso machen. Jeder macht es genauso, dass er dann plötzlich eine Sache verteidigt, von der man weiß, okay, es gibt da aber echt ganz, es gibt da schwarze Flecken.
Ja.
Und die sind nicht klein. Ne?
Genau.
Die sind, wenn man sich gerade überlegt, dass der Iran ja zu den fortschrittlichsten Ländern gehörte damals. Ja. So, die hatten eine Frauenuniversität.
Genau.
Es war alles möglich. Frauen trugen Miniröcke jetzt als Symbol für Liberation.
Aber wir sind auch auf dem Weg, glaube ich, in Iran nach Verbesserung und das Land ändert sich auch. Wir haben 70% ist jünger als 27 in Iran. Das Land ändert sich auch und die verstehen auch in Politik, dass irgendwas sich ändern muss. Aber ich bin hier nicht, um über Politik zu reden.
Wir wollten es ja gerade nicht. Genau. Wir wollten über das Buch, wir wollen über dein Leben sprechen.
Absolut.
Genau. Also deine Mutter hat irgendwann ihr Geld zusammengenommen und den Mut und hat euch beide geschnappt und erstmal ging es nach Teheran zu ihrer Schwester.
Nach ihrer Schwester, da sind wir ein paar Wochen geblieben. Leben, bis dass sie alles rund bekommen hat mit Schlepper und so und dann ist die Flucht begonnen.
Mhm.
Und wenn ich das heutzutage sehe, wie die armen Leute aus Syrien oder Afrika oder Nordafrika nach Europa kommen, wir haben wirklich einen Luxus gehabt mit unserer Flucht aus Iran. Diese Leute haben das wirklich, ich kann das nicht vergleichen mit heutzutage, was hier passiert.
Du hast dich auch, glaube ich, engagiert, ne? Mit einer Familie aus Syrien.
Aus Iran.
Aus dem Iran?
Ja.
Konntest du denen helfen?
Ich habe gemacht, was ich machen konnte und es hat mir sehr viel Freude gebracht und es sind wirklich wunderbare Leute, die jetzt in Deutschland sehr viel Schönes machen und funktionieren in unserer Gesellschaft und da bin ich sehr stolz auf.
Und fühlen sie sich auch wohl?
Absolut.
Das ist schön.
Die wohnen hier seit einem Jahr und die sprechen besser Deutsch als ich. Dann denke ich, wow, Mensch.
Das ist eine schöne Geschichte, auch wenn wir wenig davon wissen. Du hast, glaube ich, Deutsch in 6 Monaten gelernt oder so.
Ja,
oder?
Ich hatte einen deutschen Freund damals und die hat gesagt, du musst Karriere machen. Deutsch lernen.
Okay.
Und ich sage immer, es ist abhängig von wie gerne du etwas möchtest. Denn ich möchte sehr, sehr gerne in das Land, wo ich wohne, funktionieren und teilnehmen an den Gesellschaften. Da hört Sprache, hört dabei.
Und du sprichst ja, es gibt ja insgesamt 5 Sprachen, die du
Sprachen,
sprichst.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es auch hilft, ne? Also die anderen Sprachen?
Ja, ich spreche Farsi, Persisch, dann spreche ich Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch.
Mhm. Ja. So, die erste Stunde ist fast rum. Ich weiß nicht, warum es mit dir so schnell geht. Keine Ahnung. Madcon hast du mitgebracht. Baggin.
Ja, soll ich mal erzählen, wieso?
Bitte.
Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben, ich bin jetzt eine sehr ruhige junge Frau. Aber damals, in meiner Partyzeit, habe ich eine Erinnerung, dass ich meine erste Ecstasy-Pill genommen habe. Und ich komme in ein Party und es war so traumhaft und alle haben getanzt. Und dann hat jemand mich, eine Freundin, mir eine Pille gegeben, habe ich genommen. Und wann die Pille angefangen hat einzuwirken und ich habe Sterne gesehen und alles war so schön, dann kam Madcon mit dieses Nummer auf und das werde ich niemals mehr vergessen in meinem Leben. Das war so schön. Genieße es.
Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Die Vloggerin, das Model, die Moderatorin Pari Rohi ist heute hier. Anlass ist das Buch, das sie geschrieben hat über ihr Leben. Mein bunter Schatten, Lebensweg einer Transgender-Frau. Wir haben jetzt noch eine Stunde mit ihr. Oder ich, glücklicherweise. Sanders Bolke hören Sie im Hintergrund. Misdirection. Warum stehst du auf? Wo gehst du jetzt hin? Pari Rohi ist hier und ein, zwei... Ach, guck mal, so ordentlich, deswegen stehst du auf. Du machst alles gleich immer sehr viel schöner und feiner. Du bist der erste Gast, der hier saß und sagte, aber bevor es losgeht, könnte ich bitte einen Kleenex haben? Und wir haben hier natürlich nur einfache Taschentücher.
Oh, Taschentücher, ja, für mich... Das heißt auch Kleenex, es steht auf der Verpackung, steht Kleenex.
Nein, das sind diese Kosmetiktücher, die du meinst.
Oh Lord, okay.
Oh Lord,
oh my God.
Oh my God. Es gibt so vieles, was man falsch machen kann im Leben. So, die Flucht besteht aus verschiedenen Abschnitten. Es geht los mit einer Busfahrt. Wo ging's hin?
Nach der Türkei. Und ich wusste das alles nicht mehr. Ich habe nur Erinnerungen in ein Flugzeug und es war toll. Mhm. Ich habe Spielzeug bekommen und wir sind da angekommen. Ich glaube, als Kind habe ich das so weggepusht. Diese Erinnerung. Wir sind nach der Türkei gegangen mit dem Bus, ein paar Tage in eine kleine Hütte bei einer alten Frau, haben wir übernachtet, bis dass die Schlepper unsere Papiere geändert haben, Passporten bekommen, falsche Papiere und dann sind wir von der Türkei nach Deutschland mit dem Flugzeug gekommen. Dann in Deutschland Asyl angefragt. Da sind wir in ein Flüchtlingsheim gegangen und es war so schlimm, dass meine Mama dort wieder Schlepper geregelt hast und dann sind wir dann in den Niederlanden gefahren mit dem Auto.
Erinnerst du dich an diese drei Tage, glaube ich, in Deutschland?
Nein, nichts. Ich habe nur Erinnerungen von den Flüchtlingsheimen in den Niederlanden, sehr stark, weil ich habe da so viel erlebt. So die drei Tage, keine Ahnung. Und meine Mama hat uns so geschützt. Wann ich eine Erinnerung habe, ist es nur mit meinem Kopf in die Brüste von meiner Mama so gedruckt zu werden, ne? So die Wärme Schutz von ihr.
Ja.
Aber keine, ich habe nichts mehr davon.
Welche Erinnerungen hast du denn an die Übergangs- oder Notunterkünfte oder Asylantenlager in den Niederlanden?
Drei Jahre lang, das war wirklich schlimm für uns. Ich erinnere mich, kleine Zimmer von 2x2, weinende Mama. Meine Mutter ist in einem Jahr von einer jungen, hübschen Frau, so wie nannten ihr früher Nanny Fine. Voller Haaren und sie hat sich geändert in eine alte Frau, graue Haaren und es war wirklich schlimm. Das war Katastrophe für die Frau. Und ich erinnere mich natürlich auch an ein paar schöne Sachen. Ich habe Freunde gemacht, eine witzige Geschichte. Ich habe noch nie Leute mit einer anderen Hautfarbe gesehen. Mhm. Das haben wir natürlich in Iran, aber ich war so jung und so aufgeschützt, aufgewachsen, dass ich das nicht gesehen habe. Und ich weiß noch, ich saß im Bus, um nach die Schule zu gehen, mit einem Mädchen aus Somalien. Und sie heißte Lula. Und sie war so toll. Und die Haare fand ich so toll und ihre Farbe so toll. Und sie saß neben mir und ich gucke ihr an und ich sage, du, schmeckst du nach Schokolade? Und sie so, nein. Sie so, aber du darfst meine Arm lecken. Und dann habe ich ihre Arm geleckt und sie hat meine Arm geleckt. Und wir waren beste Freundin. Und so habe ich gelernt, dass da andere Leute sind, verschiedene Nationalitäten, andere Kulturen. Und
vielleicht sollten wir uns das angewöhnen, an den Armen anderer Menschen zu lecken.
Sehr salzig.
Um uns kennenzulernen, ja. Du hast, wenn ich das kurz einwerfen darf, und leider ist Radio das falsche Medium dafür, aber du hast verschiedene Tattoos. Ein Tattoo ist ein langer Reißverschluss, den kann man auch auf manchen Fotos sehen, die im Internet sind. Dieser Reißverschluss steht
für meine Angleichung, für meine Umwandlung, für mein neues Ich, eine neue Identität, ein neuer Mensch. Und ich hab davon geträumt, dass ich mich aus meinem alten Körper offen gemacht habe und ich bin als neuer Mensch rausgekommen. Deswegen habe ich die Reißverschluss.
Und dann, was ich ganz schön finde, deswegen komme ich da jetzt drauf mit an Armen lecken.
Yeah.
Du hast einen Kussmund, wie man ihn tatsächlich, wenn man sich richtig viel Lippenstift drauf macht, um dann so eine deutliche Spur zu hinterlassen. Yeah. So, den trägst du auf deinem linken Handgelenk.
Ja. Meine Mama trägt immer rote Lippenstift und als Kind, bevor ich nach die Schule gegangen bin, hat sie mich immer auf dem Hand einen Kuss gegeben, so dass ich ihr immer bei mir träge. Und ja, später auf ältere als jüngere Frau habe ich mich entschieden, ich möchte meine Mama immer bei mir tragen. Und deswegen habe ich ihre Lippen auf meine Handgelenk abgelegt.
Sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
Dankeschön.
Deine Erinnerungen, du hast jetzt gesagt, es waren schlechte und auch, sehr, sehr schöne. Hatte deine Mutter denn Depressionen in der Zeit? Ist sie deswegen so krank geworden?
Sie hat Depressionen bekommen. Sie hatte keine Aussicht mehr auf ihr Leben mit zwei Kindern. Du sprichst die Sprache nicht. Was passiert mit mir? Andere Leute entscheiden über dich. Und man muss verstehen, meine Mama kommt aus einem sehr gutes Verhalten. Wir haben Nannies gehabt und Leute, Angestellte gehabt und riesen Häuser gehabt. Und dann wohnst du in einmal, hast du nichts mehr. Du hast nichts mehr, du hast keine Privacy mehr. Und das Geld war nicht so ein Problem für meine Mutter, weil sie hat alles verkauft, weil sie wollte ihre Freiheit. Aber 2x2 Zimmer und
2x2 Meter meinst
genau,
du?
Genau, ja. Mhm. Und mit Kakerlaken und Ratten, die dann in die Zimmer rumlaufen und in die Duschen gehen. Die Duschen teilst du dann mit anderen. Das sind Männer, die mit Spiegeln unter die Türen gehen, um die Frauen und Kinder zu sehen. Dein ganzes Leben geht kaputt. Du hast nichts mehr. Und bei wem weinst du aus? Bei wem sagst du, hilfe mir? Keiner kann sich helfen. Sie sagt auch bis heute, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich euch mitgenommen habe, weil ich hab euch kaputt gemacht als Kinder hierdurch. Aber dann sage ich so, na Mama, du hast meine Welt geöffnet für mich. Ich kann alles erreichen, was ich möchte. Ich bin geworden, wie ich heute bin. Ich bin dir dankbar dafür.
Ja. Wie war es denn für dich, wenn jetzt deine Mutter als die Trostgebende, als die Stärkegebende ausgefallen ist? Du hast ja in der Zeit weitergelebt in der, als Mädchen in deinem Kopf, als junge Frau. Na, damals warst du noch ein Mädchen, damals warst du noch so klein. Bist du angeeckt oder war das dort unter den anderen Kindern und in der Schule akzeptiert?
Nein, es war schwierig, aber ich hatte einen tollen großen Bruder, der mich immer beim Hand genommen hat. Mein Bruder hat mich gelernt, wie man seine Schnürschenkel festmacht.
Schnürschenkel?
Wie heißt das? Schuhschenkel.
Schnürschenkel? Nein, Schnürsenkel.
Schnürsenkel festmacht. Oder witzig. Oder deine Jacke Reißverschluss.
Ja,
das wusste ich alle, hat mein Bruder mich gelernt. Auf soziale Flach habe ich das mich selber angelernt, wie ich mit anderen Kindern kommuniziere. Ich war natürlich sehr böse am Anfang und ich habe alles angeschreit und I got into fights und gekämpft. Aber ich bin gefallen und aufgestanden, alleine. Mhm. Und Mama ist dann später, wenn es ihr besser gegangen ist, hat sie einen Beitrag geliefert. Aber am Anfang musste ich das alles alleine mit meinem Bruder machen.
Der nächste Song, den du mitgebracht hast, ich weiß nicht, für welche Zeit er steht. Amy Winehouse, Back to Black.
Back to Black hat eine sehr spezielle Bedeutung für mich, weil ich glaube, es ist meine Amsterdam-Zeit, dass ich das...
Amsterdam, das heißt, wir springen jetzt tatsächlich auch bestimmt, wie viele Jahre, 8 Jahre nach vorne?
Ja.
Jetzt sind wir ja noch,
wir
sind noch im Flüchtlingsheim.
Ja, Flüchtlingsheim habe ich auch ein tolles Nummer, das sind immer die 90er Hits gewesen, no. Aber we skip that und wir gehen jetzt nach Amsterdam. Ja. Amsterdam in die Zeit, ich war sehr alleine, ich habe sehr viele schlimme Sachen mitgemacht und ich habe immer Amy Winehouse gehört. Ich weiß nicht, das hat mich immer sie verstand mich oder so. Wenn ich ihr gehört habe, dachte ich, she gets me. Ihre Schmerz verstehe ich. Und Back to Black ist ein Song, wann ich mit meinem damaligen Partner in Amsterdam Schluss gemacht hatte, er hat mich geschlagen und so, habe ich glaube, einen Monat nur Back to Black gehört. Und das hat mich die Kraft gegeben, um wieder aufzustehen und sagen, hey, you can do it. Amy bedeutet mir sehr viel. Ihre Stimme und ihre Charakter. Ja, hör mal mit Amy Winehouse.
Pari Rohi ist hier. Sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben. Mein bunter Schatten, Lebensweg einer Transgender-Frau.
Und das fällt dir schwierig, ne? Um das Wort zu sagen.
Ich
das
dann hier. Weil du, es fällt mir noch mal schwerer, da ich dich jetzt kenne. Weil ich tue mich auch einfach schwer mit bestimmten Formulierungen. Ich finde auch Worte, die okay und abgesegnet sind. Aber die mir zu hölzern sind, wie Migrationshintergrund. Also ich finde einfach, es gibt so ein paar Sachen, die sind so...
Die klingen so... in Boxes. Du guckst Leute ein. So.
Das, ich weiß gar nicht, ob es das ist, was mich stört, weil jeder wird ständig in Boxes getan. Wir sind alle voller Projektionen auf andere Menschen. Davon können wir uns ja auch nicht frei machen. Das ist auch, glaube ich, zu viel verlangt, wenn jeder für alles offen ist. Ich bin ja schon froh, eigentlich, wie es sich entwickelt hat in dieser Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, dass die... schwule und lesbische Community sich eine feste Infrastruktur geschaffen hat, auf der vieles entstehen kann. Mhm. Ja, als neulich mal so eine Demo war, es war Christopher Street Day und am Tag davor war, glaube ich, noch eine Demo und die zogen so an mir vorbei und ich sah so ganz unterschiedliche Transparente und ganz unterschiedliche Gruppen.
Ja.
Da habe ich gedacht, was für ein Luxus, den sich unsere Gesellschaft leistet, dass selbst diese Randgruppen, die keine mehr sind, dass wir es uns leisten können, dass selbst diese Gruppen sozusagen Differenzen haben und Dissonanzen. Ja. Und dass es trotzdem läuft. Also, dass man nicht die eine Gruppe gegen die andere ausspielen muss. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man drin ist, weil ich glaube, dass die
LGBTQI
Community, man muss sich ja auch nicht der Illusion hingeben, dass da alles friedlich und homogen ist, oder?
Ich bin persönlich, ich bin ein Loner. Ich bin alleine und ich bin nie, habe ich so eine Gruppe gehört oder ich identifiziere mich nicht mit einer Gruppe und ich habe keine Ahnung, wie das alles darin abgeht. Ich bin ein Mensch und ich funktioniere auf jeder Ecke und ich probiere mein Ding zu machen. Aber Leute brauchen so irgendwas, um sich wohl zu fühlen. Eine Etikett, eine Label, eine. Und manche Leute brauchen das nicht.
Ja, und manchmal brauchst du aber auch Strukturen. Also ich meine, bestimmte Strukturen waren ja wichtig und sind es weiterhin, um bestimmte gesellschaftliche Dinge durchzuboxen. Mhm. Ja, Akzeptanz, ja. Toleranz, genau. Gleiche Rechte und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich in manchen Punkten bestimmten Gruppen anschließt, um stärker zu sein.
Ja, und es, vielleicht deswegen, dass ich das Wort Transfrau die ganze Zeit benutze, weil ich möchte Aufklärung geben und Ausbildung geben über meine Community. Wenn ich als Frau, wenn ich mein Buch präsentiere und es sind nur mein bunter Schatten und jemand läuft vorbei im Regal, denkt, oh, tolle Frau, aber wieso soll ich dieses Buch kaufen? Mhm. Doch gar nicht interessant. So ein junger Mädchen um 27, wieso hat sie eine Biografie geschrieben? Mhm. Aber da steht Lebensweg einer transgender Frau. Oh, das würde ich nicht denken. Das ist interessant. Und dann bildest du Leute aus über dieses Thema.
Das tust du auch. Du arbeitest mit zwei Gruppen, die jeweils in Berlin sitzen. Ja. Lambda ist, glaube ich, die eine und Gleich.
Gleich und Gleich.
Ja. Ja. Was machst du da für Erfahrungen? Wer kommt da hin?
Leider mache ich nicht so viel, was ich machen möchte, weil es sind doch Organisations, die ihre Arbeit machen möchten, ohne dass jemand von außen die ganze Zeit reinkommt und hallo. ich habe so Lambda und Gleich kennengelernt. Und tolle Organisations. Lambda ist so ein sozusagen Clubhouse für viele Jugendliche und aus der LGBT-Community, aber auch heterosexuelle Kinder, Jugendliche, da hingehen können, Cola trinken können, Buchen lesen können, Lesungen haben, Information-Abend haben, wo die ausgebildet werden über solche Themen wie LGBTQI.
Aber kein Kind kommt doch da freiwillig hin. Werden sie geschickt
von Eltern, von Schule. Das Lambda nimmt auch, die bildet auch Schule auf. Die reisen durch ganz Deutschland in die Schule und die geben Bildung über unsere Community. Es ist wie ein Clubhaus, so kann man das beschreiben. Und es ist wirklich toll. Die haben spezielle Abenden, eine Schuleabend, eine lesbische Abend, eine Transgenderabend, wo du da hingehen kannst und wo du als Außenseiterin dich zu Hause fühlst. Und das ist toll. Das ist wirklich eine tolle, kleine Gemeinschaft, haben die so hinbekommen. Ne? Dann hast du Gleich und Gleich.
Das Wort, also ich bin jetzt schon wieder so doof, aber das Wort Außenseiterin aus deinem Mund ist so, es passt eigentlich überhaupt nicht, weil du bist so... du strahlst es auch gar nicht aus. Du hast doch vorhin gesagt, ich bin auch nicht das Opfer.
Nein.
Das bist du ja auch nicht. Du bist aber ja
Außenseiterin ist nichts, was Schlimmes. Ich glaube, ich kann mich nicht identifizieren mit einer Gruppe. Oder ich bin gerne.
Wenn es sich darauf bezieht, das kann ich total verstehen.
Ich bin auch ein Mensch, ich liebe das, alleine zu sein. Mhm. Ich kann auch nicht in große Gruppe auf einen Flohmarkt gehen oder eine Christmas Market. Ich kann das, ich mag das nicht. So gesagt, ich bin lieber alleine und zu Hause oder in alles, was ich mache auch. Ich mag das, um alleine zu sein mit meinem kleinen Hund. Das gefällt mir. So in die Sinne Außenseiterin. Aber auch, ich kann mich auch, wenn ich Freunde von meinem Alter sehe, junge Leute, die haben eine Gruppe mit Freunden, so 20 Freundinnen und die gehen zusammen essen und shoppen. Ich habe vielleicht eine Freundin, wo ich so die Sache mitfahre und ich habe nicht so einen Freundekreis so groß und mit jeder und das ist vielleicht die Außenseiterin in mir.
Vielleicht. Also ich glaube, was du meinst, ist Einzelgänger.
Genau.
Denn Außenseiter ist so negativ konnotiert tatsächlich.
Ja,
vielleicht. Also obwohl es ja eigentlich ein gar nicht so hässliches Wort ist. Mhm. Ne? Man steht auf der anderen Seite oder auf der...
Das ist, wie man das so interpretiert.
Genau.
Dann, wie Gleich und Gleich, das ist auch eine Organisation, die hilft wirklich so viele Jugendliche, die von zu Hause weggeschubst sind, die nicht akzeptiert werden in die Gesellschaft, die Eltern sind Alkoholiker, keine Ahnung, das sind Jugendliche, die keinen Weg haben, keine Perspektive haben. gleich und gleich hilft mit Schule, mit das Amt, mit einer Wohnung, mit so viele gute Sachen, Papierkram. Und bei beiden bin ich so ein, zweimal vorbeigegangen und ich habe mit den Jugendlichen geredet und meine Erfahrungen geteilt. Die haben über ihre Erfahrungen geredet mit mir. Und es war so was Schönes, aber ich habe ein Ding, was ich gelernt habe, ist, dass, wie gesagt, ich kann nicht jeden Monat dahin gehen und diese Kinder von das Ziel abhauen mit meinen Geschichten, mit meinen Erfahrungen.
Aha, das heißt, okay, du würdest dich einbringen, aber es ist nicht produktiv. Also Nein. Das heißt, sie sagen, danke, Pari, dass du uns helfen willst, aber okay, alles klar.
Und deswegen würde es mir freuen, wenn ich tolle Galas oder Events organisieren kann, dass ich Geld einsammeln kann, dass ich dann sage, okay, eine Woche, dann nehme ich die ganze Jugendliche mit auf eine tolle Reise oder so und wir können zusammen was unternehmen. Aber das Einzige, was ich machen kann leider, ist nur hingehen und meine Erfahrungen teilen und die Jugendlichen anhören. Und das brauchen wir.
Und das Buch, das du geschrieben hast tatsächlich, weil es schön geschrieben ist und weil es einem sehr leicht gemacht wird, dich sofort ins Herz zu schließen und deinen Weg so mitzugehen. Ja? Ja. Man spürt genau, was da passiert oder zumindest den Eindruck. So, eine halbe Stunde haben wir gleich noch.
Yes.
Jetzt erstmal Lana Del Rey, This is What Makes Us Girls.
Ja.
Ein Stichwort dazu?
Stichwort Berlin. Ankunft Berlin-Zeit.
Ah, das können wir gleich noch genauer erzählen.
Ja,
okay. Remember how we used to party up one. Pari Rohi ist heute hier zu Gast. Sie ist Vloggerin und falls Sie nicht wissen, was das ist, ich wusste es bis eben auch nicht, das sind Videoblogger. Jetzt habe ich es richtig? Ja, ne?
Super.
Ja. Und das steht für Film oder was?
Keine Ahnung.
Für Video.
Video. Vom Video?
Ja, Video. Genau. Wie der Holländer auch sagt, Video, oder?
Video.
Model, Mutmacherin. Sie hat eine Biografie geschrieben, Mein bunter Schatten, Lebensweg einer Transgender-Frau. Wer sich mehr vertiefen möchte in dein Leben, und das sei zu raten, nicht nur um eine interessante Geschichte zu lesen, sondern dieses Buch hast du ja auch geschrieben, um Familien und Kindern und Jugendlichen in vergleichbaren Situationen zu helfen.
Ja.
Ne? Der soll er sich dieses Buch bitte zulegen, Mein bunter Schatten, Lebensweg einer Transgender-Frau, erschienen im Eulenspiegel Verlag. Neues Leben, 19,99 kostet es. Aber jetzt erstmal zurück nach Utrecht.
Mhm.
Zumindest in der Nähe habt ihr da eine Wohnung gefunden. Ihr kamt aus diesem Auffanglager oder Flüchtlingslager raus. Mhm. Ne? Und was passierte dann?
Ich muss erklären, dass es in die 3 Jahre Flüchtlingsheim war, ich ein kleiner Junge. Da war keine Zeit, um mit mich, meine Mutter hatte keine Zeit, um sich mit mir zu beschäftigen. Dann haben wir eine Wohnung bekommen in Bilshofen, ein paar Kilometer von Utrecht. Da bin ich nach die Schule gegangen und dort habe ich gemerkt, ich passe nicht so rein in die ganze Gesellschaft und mit den Kindern komme ich nicht klar und the struggle is real, weil ich habe mich mit mir selber zu tun gehabt und ich muss die Sprache lernen und sozial sein und das hat mich dann gefehlt, weil ich habe 3 traumatische Jahre erlebt. In die Zeit ist mir auch bewusst geworden, dass ich wirklich anders war als andere Kinder. Ich hatte schon vorher in die Flüchtlingsheim, dass ich dann nicht so gut behandelt war immer und gemobbt werden würde. Aber es war doch anders, als wirklich nach die Schule gehen jeden Tag und das jeden Tag mitzumachen.
Mhm.
Und das war ziemlich schwer. Es hat mich auch geformt als Mensch, dieser Weg, den ich gegangen bin. Jetzt bin ich die Frage vergessen.
Tatsächlich ist es gar keine Frage gewesen. Ja. Ich wollte halt einfach, dass du erzählst, ich möchte auf diesen Punkt kommen, an dem du feststellst, du musst dich damit nicht abfinden.
Ja.
Du musst dich nicht abfinden, dass du dich im falschen Körper fühlst, sondern es gibt Mittel und Wege, es gibt Möglichkeiten.
Ja, das war am Anfang Highschool. Der Gymnasium, sagt ihr hier. Und dann ist meine Mama einem Tag in mein Zimmer gestormt. Das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen jetzt eine Lösung finden.
Was geht nicht so weiter?
So halb, so Andruck. Das war schon, das ist nach der Grundschule gewesen, dass ich mich schon dann extrem geäußert habe. Ich war so eine Mischung von männlich, weiblich, androgyn, Nägelfarbe, lange Haaren, Skinny Jeans, Make-up tragen. Mhm. Und das war nicht akzeptiert bei uns zu Hause. Meine Mama sagt, oder das andere. Ich möchte nicht, dass du als Witzfigur hingestellt wirst, dass du lächerlich gemacht wirst durch Leute. Und für ihr war das sehr schwierig, um mich darauf anzusprechen, weil sie wollte mich akzeptieren, wie ich war, aber sie sah, wie unglücklich ich war.
Mhm.
Und es war mein Stiefpapa, die gemerkt hat, das Kind hat eine Transidentität. Das ist irgendwas mit ihrer Gender ist nicht okay. Und er hat meine Mama darauf angesprochen und dann haben die Research gemacht, gefunden, dass in Amsterdam für Medical Center ist, die Kinder, Jugendliche hilft, die ein Gender Identity Problem haben oder sich nicht identifizieren können mit ihrem Geschlecht. Sie ist in mein Zimmer angekommen, einfach meine Mutter, und sie hat geschreit. Es geht nicht mehr weiter so. Wir müssen jetzt was ändern. Ich so, oh mein Gott, was? Und so wie meine Mama ist, sehr drastisch. Und wir haben Stunden geredet und sie hat gesagt, Pari, wir gehen reden und du musst dich nicht entscheiden, Mann, Frau, whatever. Aber geh doch reden und leer dein Herz, weil du bist so unglücklich. Und was machst du jetzt mit dir selber? Du bist so ein schönes, tolles, junges Kind und du hast noch dein ganzes Leben für dich.
Ist das toll, wenn eine Mutter mach so reagiert. Das ist unglaublich. Das ist wirklich gut.
Aber es war auch schwierig für ihr. Es hat auch irgendwas in ihr gebrochen, weil sie musste auch ein altes Kind, so sehe ich das, auch begraben. Ne? Weil ein neues Kind hat sie davor zurückbekommen, aber ein Kind, die sie dann so viele Jahre erzogen hat, war weg in einmal, nachdem ich meinen Weg gegangen bin. So war das auch für ihr.
Aber eigentlich warst du doch die du warst. Die Vorstellung vielleicht, wie du sein könntest eines Tages, dass du als Junge ein junger Mann wirst und dann vielleicht Vater wirst.
Das hat sie nie gedacht. Aber es war doch, ich war doch ihr kleine Baby. Und du musstest dein Kind nicht so leiden sehen und Schmerz haben sehen.
Ja.
Egal, was passiert ist, meine Augen waren geöffnet und dann bin ich jedes Monat nach Amsterdam gefahren, alleine. Mit dem Zug nach die Schule.
Über welches Alter reden wir? 15, 16, 14, 17?
14, 15, ja. Jeden Monat bin ich gegangen, meine Gespräche gehabt und es war wunderbar. Da ist eine ganze Welt für mich offen gegangen, von Leuten, die mich verstanden haben. Mhm. Ich habe andere Transfrauen, Männer kennengelernt, Jugendliche. Ich war nicht verurteilt worden. Es ist okay, wie du bist und wie du dich aussehen musst. Und dann wusste ich, ey, das geht? Kann ich wirklich sein, wie ich sein möchte? Ich habe mich immer ein Mädchen gefühlt, aber ich habe mich nicht getraut, um das auszusprechen, um zu sagen, das ist, was ich möchte. Weil ich habe immer gedacht, andere Sachen sind wichtiger. Mhm. Es war immer die 3 Jahre Flüchtlingsheim. Nein, wir müssen eine Wohnung bekommen. Nein, Mama ist krank. Nein. Mhm. Und dann ist es ist Zeit für Pari. Du kannst eigentlich dich selber aushören und dich selber ausleben. Und dann habe ich wirklich von 14, 15 bis 18 jeden Monat meine Gespräche gehabt. Ich bin auch nur keine Gespräche habe ich übergeschlagen. Ich bin nach jedem gegangen, immer 10 Minuten vorher da ankommen und mich hinsetzen. Und mit 19, sie darf eine geschlechtsangleichende Operation durchführen. Und das war immer mein Ziel. Wirklich, keiner hat mich gezwungen oder ich habe keine Angst gehabt. Ich habe die Minute, dass ich wusste, das kann gemacht werden, habe ich gedacht, Halleluja. Das möchte ich. Mhm. Danke Gott, danke Universum, dass ich sowas entschieden kann für mich selber. Und meine kluge Mama hat immer gesagt, meine wirklich kluge Mama, ich konnte auch Medikamente bekommen, dass ich nicht in die Pubertät gegangen war. Nein, bekommt mein Kind nicht. Sie geht in die Pubertät. Wie schwer das auch werden wird für ihm oder ihr. Sie muss das durchmachen, weil vielleicht mit 18 sagt sie, ich möchte das nicht. Mhm. Und dann bin ich als Mutter, habe ich irgendwas entschieden für mein Kind, was sie nicht wollte. Gott sei Dank war die Pubertät nicht so schlimm für mich. Ich habe das wirklich übersprungen. Aber natürlich habe ich später mitgekriegt, dass die Bart ist angefangen, ein bisschen zu wachsen. Und
dann konntest du Hormone, glaube ich, bekommen.
Mit 16 habe ich Hormone bekommen.
Und dann mit 19 die
geschlechtsangleichende Operation.
Operation.
Ja.
Ja, wenn du es erzählst, und deswegen bin ich froh, dass du das aufgeschrieben hast. Und ich bin auch froh, weil ich glaube, dass du auch ganz am Anfang stehst eines Weges. Ich weiß nicht, wie du, wo du auftauchen wirst, was du machen wirst beruflich. Aber ich glaube, dass du sehr präsent sein wirst und dass du eine ideale Galionsfigur für genau die Menschen bist. Ein Vorbild, weil du auch viel Humor hast, weil du es auf deine Art und Weise erzählst und man es nachvollziehen kann und man sofort so, keine Ahnung, man möchte dich beschützen und möchte so, dass das Schlimme, was passiert ist, ungeschehen machen. Und trotzdem vermittelst du mir den Eindruck, als wäre auch das in irgendeiner Weise wichtig gewesen.
Ja, ich bin auch dankbar, dass es mir alles passiert ist. Wirklich, ich würde nichts ändern in meinem Leben. Weil das hat mich gebracht, so die junge Frau, die ich heute bin. Mhm. Und ich bin auch nicht böse auf keine. Ich bin sehr glücklich und es geht mir gut. Und ich finde auch, als junger Mensch musst du lernen von deinen Fehlern, auf die Fresse gehen, Entschuldigung, aufstehen und wieder weitermachen. Und wenn ich hier jetzt sitze und rumheule, kommt nichts Gutes aus meinem Leben oder dann kommt das nicht. Ich muss aufstehen, weitermachen, andere inspirieren und sagen, es wird besser. Mhm. Du bist nicht alleine. Und wenn ich es kann, kannst du es auch. Und das ist wirklich so.
In den Niederlanden gibt es eine ganz andere Infrastruktur. Da wird auch das, glaube ich, alles bezahlt.
Genau.
Ne? Deutschland hängt da, glaube ich, in weitem hinterher. Dafür sind wir ja auf dem Internetsektor ziemlich führend. Nein, aber jetzt, du arbeitest, oder du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch durch die Zusammenarbeit mit den beiden Organisationen, wenn auch eine sehr zurückhaltende Zusammenarbeit, hast du ja auch einen Einblick. Du hast Kinder kennengelernt, Jugendliche kennengelernt, die einen ähnlichen Weg vielleicht vor sich haben wie du. Mhm. Wo würdest du ansetzen? Also wie kann man zum Beispiel als Mutter, als Vater eines Sohnes oder einer Tochter, bei der man das Gefühl hat, die fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper. Da muss irgendwas passieren, wo man aber auch sagt, okay, warten wir nicht bis zur Pubertät, müssen wir nicht gucken, ob sich das seinen Weg sucht. Wie sollte man sich am besten verhalten?
Ich kann das Einzige, was ich sagen kann, ist, hör dein Kind an. Sei eine große Ohr und hör, was der Wunsch deiner Kinder ist. Sag nicht, dass du jeden Quatsch mitmachen musst. Du bist ein Eltern, du entscheidest.
Was ist denn Quatsch?
Ja, keine Ahnung. Mama, ich muss morgen auf von einem Brücke springen. Bungee Jumping oder keine Ahnung. Solche ist in die Sinne Quatsch. Kinder sind jung und wir müssen auch beschützt werden mit manchen Sachen für uns selber. Weil wir müssen alles machen und wir sind keine Begrenzungen ab und zu. Und man braucht das auch in seinem Leben. Aber ich glaube, wenn es um diese Sachen kommt, um Identity, über Transidentität oder sexuelle Vorliebe, hör dein Kind an. Sei nicht vorurteilig. Verurteile dein Kind nicht. Hör an, was dein Kind zu sagen hat. Und sitze zusammen und besprech Sachen. Mach Sachen besprechbar. Schäme dich nicht. Und wenn du keine Ahnung hast, worüber du redest, nimm Hilfe. Mhm. Ruf jemand wir haben den Luxus in Europa, dass wir, in die ganze Welt eigentlich, in viele Länder in der Welt, dass wir mit Psychologen, nach Psychologen gehen können, wir können Begleitung nehmen, und wir haben diese Gesellschaft auch so, dass man muss sich nicht mehr schämen, um nach einem Psychologen zu gehen. Es ist okay. Ruf Hilfe ein, mach Sachen besprechbar und zusammen findet man einen Ausweg. Aber sitz dich nicht ein und verurteil dein Kind. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil so treibst du ein Kind in den Tod. Das ist wirklich so. Innerlich und äußerlich.
Hast du Menschen kennengelernt, die es nicht ausgehalten haben, die sich das Leben genommen haben?
Ja, auf junge Alter, und es ist sehr traurig. Leider passiert das heutzutage jeden Tag, Tausenden, Hunderten von Jugendlichen, die sich das Leben nehmen, weil unsere Gesellschaft oder Eltern es nicht akzeptieren. Und für uns, das ist wirklich so, ich sehe in die LGBT-Community, sind für uns Eltern und Familie so wichtig, für so viele. Und die Liebe, die du von deiner Mama bekommst und Papa, ist so wichtig. Als Mensch ist das wichtig, finde ich. Und wenn dein großes Vorbild oder große Liebe, deine Familie, dich verurteilst auf irgendwas, wo du eigentlich, you can't help it, es ist da, es ist so. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das bricht irgendwas in dich. Und ich verstehe, dass es für viele Eltern auch sehr schwierig ist, weil du möchtest das Beste für dein Kind. Aber wie sagt, dass dieses Weg nicht das Beste ist für dein Kind? Du möchtest dein Kind nicht Schmerzen sehen aber möchtest du ein Kind haben, die von drinnen tot ist und nicht glücklich ist? Das ist deine Entscheidung als Eltern. Das ist eine große Verantwortung.
X-Factor hast du mitgebracht.
Yes, Lauryn Hill. Oh mein Gott, ja, seit Juni leider meine große Liebe und ich sind auseinandergegangen. Bis heute noch mein bester Freund, ich liebe ihn ganz doll. Aber dieses Nummer bringt mich immer wieder so zurück zu mir selber. Und ich denke, was hatte ich anders machen können? Was hatte ich dich dann und so und so und so? Aber
ihr wart 4 Jahre zusammen.
Jahre, ja.
Und ein schönes Paar. Also ich habe euch, es gibt Fotos von euch im Netz. Ich habe gedacht, ihr seht beide so glücklich aus. Ihr passt so gut zueinander.
Ja, waren wir auch. Wir sind zusammen aufgewachsen. Und,
aufgewachsen?
Ja, mit 23 kennengelernt und mit 26 auseinandergegangen. 27 auseinandergegangen.
Aufgewachsen.
Ja, das sind die kritischen Jahre, ne? Als junger Young Adult, finde ich. Dass du dich selber kennenlernst von, mache ich das oder möchte ich das? Und auch karrieremäßig sind wir zusammen wirklich gewachsen in die Zeit. Und das in diese Song, Lauryn Hill beschreibt das so schön, ihre Worte, ja, das ist wirklich so, wie das bei mir gegangen ist. Und sie fängt dann auch mit, it could all be so simple, but you'd rather make it hard. Und das habe ich ihm auch immer gesagt. Could all be so simple, mach es nicht so schwierig.
hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können diese Sendung wie auch andere Sendungen als Podcast nachhören, wenn Sie möchten. Aber ein paar Minuten haben wir ja noch. So, und jetzt, es gibt von dir ganz viele Clips. Man kann dich also jetzt auch im Nachhinein, man kann dich auch sehen.
YouTube.
Wenn man möchte, genau. YouTube, gibt es da irgendwas, worauf du uns verweisen kannst?
YouTube ist Pari Ruhi, genau, mein Vor- und Nachname.
Aber anders geschrieben, also mit OE. Ne?
Ja, also, das ist auch, wie man meinen, in den Niederlanden ist der OE eine U. Mhm. Pari Ruhi, so heiße ich. Mhm. Und Instagram ist Pari Ruhi, Facebook ist Pari Ruhi, folge mich, subscribe und guck meine schöne Sachen an. Ja.
Du erzählst teilweise auch Geschichten, was dir so passiert ist. Ich habe mich sehr amüsiert. Und es gibt einen 2-Minuten-Clip, den ich auch gerne eingespielt hätte, aber da liegt Musik drunter und ich wusste nicht, ob das vielleicht eine schlechte Qualität dann ist im Radio. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt einfach nochmal, dieser 2-Minuten-Clip handelt von Fragen, die dir immer wieder gestellt werden und die dich wahnsinnig nerven. Ja. Dich und andere Leute in vergleichbaren Situationen. Ja. Gib uns ein paar dieser Fragen.
Darf ich es sehen?
Darf ich es sehen?
Oder das bedeutet, dass du Prostituierte bist? Oder weiß dein Freund es?
Muss er dann nicht schwul sein?
Ja, ist er dann schwul? Mhm. Nein, mein Mann liebt Brüsten und ein Vagina. Der ist nicht schwul. Das ist sehr einfach so erklären.
Ja.
Ganz einfache, ja.
Und fällt bei dir dann sofort, also kommt es noch drauf an, wie dein Gegenüber, ob du es gerade erst kennengelernt hast oder fällt dann von vornherein so eine Klappe zu,
nein,
dass du
nie,
sagst?
Nein, nie. Ich würde jeder mit Respekt behandeln, so bin ich auch aufgewachsen und in einer lustigen Weise würde ich dich erklären, dass deine Frage nicht gepasst ist. Mhm. Und wenn du eine Frage hast, darfst du dich immer stellen. Ich bin ein offener Mensch. Aber wenn ich in einem Restaurant bin mit 50 Leuten und du läufst auf mich auf, wenn ich in einer Gesellschaft bin von Leuten, Pari, hast du dann einen Penis? Das ist kein Platz, um so eine Frage an mich zu stellen. Und du kannst das auf Google rausfinden, dass ich das nicht habe. Das sind manche Orte, wo man sich ein bisschen bescheiden verhalten muss und solche Fragen einfach nicht stellen muss. Aber ich bin sehr offen und ich habe über alles einfach geredet. Deswegen, du kannst alles finden über mich auf dem Internet.
Nein, du machst das wirklich gut.
Dankeschön.
Und ich hoffe, dass du weiter so leuchtest und läufst und so viel Spaß daran hast an allem.
Hab ich auch.
Wir müssen jetzt in einer ganz kurzen Version noch nachreichen, wie du nach Berlin gekommen bist.
Ja.
Celia Cruz wird diese Sendung beschließen.
Ja. Berlin, Anfang 2012 bin ich nach Melt Festival gegangen mit einer Gruppe Freundinnen aus Amsterdam. Tolle Zeit gehabt dort. Auf dem Rückweg hat jemand entschlossen, wir gehen nach Berlin. Eine Freundin von uns hat hier gewohnt. Wir sind nach Berlin gekommen. 3 wunderschöne Tage gehabt. Ich habe nur Spaß gehabt hier, tolle Leute kennengelernt. Auf dem Rückweg ist das Bus kaputt gegangen. Mhm. Wir sind wieder zurückgeliftet.
Autostop, ja?
Ja, sind wieder nach Berlin gekommen. Die anderen haben ein neues Auto gefunden, sind zurückgegangen. Ich bin die ganze Sommer geblieben, auf dem Couch von Freunden geschlafen, neue Leute kennengelernt. Und im Dezember habe ich meine Ex-Partner kennengelernt und einen Monat später zusammen eingezogen. Im Januar 2013 bin ich in Berlin gekommen und ich bin geblieben. Und ich liebe diese Stadt. Die verschiedenen Kulturen, die wir hier haben, die Energie, er passiert immer irgendwas hier. Und um zurückzukommen bei Celia Cruz, diese tolle Sängerin, die mit so viel Passion und mit so viel Swing und so viel Lust singt, das ist für mich Berlin. Ein Duft aus fröhlich sein, böse sein, Party machen, schlafen, essen, genießen, leben. Das ist für mich Berlin und das ist auch Celia Cruz.
Vielen, vielen Dank, Pari.
Danke euch. Dankeschön.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Arriba! Esa negrita que va caminando, esa negrita
tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando... Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.